Und heute werden wir uns einem Thema widmen, nämlich dem Thema Homosexualität. Und ich hoffe, ihr seid alle angeschnallt, habt eure Bibeln dabei. Und seid bereit, mit mir in Gottes Wort zu schauen. Und bitte betet für mich im Stillen, dass ich so reden kann, wie Gott es möchte. Und Vater, das möchte ich auch bitten, dass du mir hilfst, so zu reden, wie du das möchtest. Bitte, Herr, hilf mir dazu. Und ich bitte, dass du uns hilfst zu hören, was du sagen möchtest, Vater. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen. Heute ist eine andere Zeit als vor 10 Jahren, als vor 20 Jahren, als vor 30 Jahren. Als ich so alt war wie meine Tochter jetzt, 15, das ist schon lange her. So lange auch wieder nicht, aber es ist schon lang, ja. Da war Deutschland anders. Deutschland war ein anderes Land. Und wenn man damals über dieses Thema gesprochen hätte, hätte man sicherlich ganz anders darüber gesprochen, als man heute darüber sprechen muss. Ihr wisst selber, wie die Entwicklung ist in unserem Land. Es wird auf der Ebene der Politik werden Dinge entschieden, vorgegeben. Und man fragt sich manchmal, wie weit das wirklich der Wille des Volkes ist. Es wird von einer kleinen Lobby, würde ich sagen, vorgegeben und eine Richtung vorgegeben für unser ganzes Land. Gleichstellung von homosexuellen Partnerschaften mit Ehe, homosexuelle Pfarrer in Pfarrhäusern, Segnung von homosexuellen Paaren, Trauung von homosexuellen Paaren in der Kirche, Adoptionsrecht. Hättet ihr euch das vorstellen können vor 10 Jahren, vor 20 Jahren? Ich weiß noch, wie damals Leute gesagt haben, wenn das passiert, dass in der Kirche schwule Pfarrer sind, dann drehe ich sofort aus. Kann ich mich noch daran erinnern, wie Leute das gesagt haben? Ist so, ja klar, wir sehen in der Kirche, ist alle mögliche Abfall da, aber wenn das passiert, dann werde ich sicher austreten. Aber es ist wie mit dem Frosch im Kochtopf. Ja. Wenn du einen Frosch in kochendes Wasser wirfst, hüpft er sofort wieder raus. Aber wenn du das Wasser langsam heißer machst, wird er sich irgendwann dran gewöhnen und er wird sich kochen lassen. Ja, wir sind heute in einer ganz anderen Zeit in unserem Land angekommen, wo es normal ist, dass wir einen schwulen Außenminister haben, einen schwulen Bürgermeister von Berlin haben, schwule Pfarrer haben, schwules Establishment haben, über weite Teile. Und Modebosse. Ist das ein Fortschritt? Dann gibt es so ein paar ganz wenige in unserem Land, nur noch ganz wenige, die sagen, Moment mal, irgendwas ist falsch. Und ich gehöre definitiv zu den Konservativen, die sagen, Moment, es ist was falsch. Ich halte diese Entwicklung für keinen Fortschritt, sondern für grundfalsch. Ich möchte trotzdem eine Vorbemerkung machen. Wenn wir jetzt über dieses Thema sprechen, Homosexualität, wir müssen drei Unterscheidungen verstehen, bevor wir überhaupt uns diesem Thema nähern. Die erste Unterscheidung ist, dass Gott in seinem Wort immer unterscheidet zwischen Sünde und Sünder. Ja, zwischen Sünde und Sünder. Viele Leute verstehen das nicht. Gerade Leute, die Gott nicht kennen, die ihn nicht kennen, die sein Wort nicht kennen, die verstehen nicht, dass Gott unterscheidet zwischen Sünde und Sünder. Und die denken immer, wenn man Sünde verurteilt, hat man Menschen verurteilt. Ich sehe aber, dass Gott Sünde verurteilt mit scharfen Worten. Und Sünder liebt. Wie kann das sein? Es ist aber so. Gott kann das. Jesus ist gekommen, um Sünder zu rufen, nicht die Gerechten, sagt er. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Und er wurde genannt der Freund der Zöllner und Sünder. Aber er hat Sünde verurteilt. Und das sehen wir durchs ganze Wort Gottes durch. Vor allen Dingen im Neuen Testament, wie Gott diese Unterscheidung macht zwischen Sünde und Sünder. Und den Sünder retten will, obwohl er die Sünde verurteilt. Die Sache ist die, werden Leute wegen ihrer Sünde am Schluss gerichtet und verurteilt werden? Die Antwort ist ja. Wenn sie nicht umkehren zu Gott, werden sie wegen ihrer Sünde gerichtet werden. Die Unterscheidung wird irgendwann wegfallen und Gott wird Leute für ihre Sünde, die sie getan haben, richten. Aber bis dahin weiß Gott sehr wohl zu unterscheiden zwischen dem Menschen und dem, was er tut. Das Zweite, was Gott unterscheidet, ist ein Mensch, der sündigt und ein Mensch, der in Sünde verharrt. Immer wieder finden wir das im Neuen Testament, diese Unterscheidung. Es gibt Leute, die sind zu Gott gekommen, Christen, die sind zu Gott gekommen, die immer wieder mal sündigen. Dazu gehört auch ihr. Also ihr sündigt auch. Jakobus sagt, wir sündigen alle viel. Das ist kein Freibrief für Sünde, das ist einfach eine Feststellung von Tatsachen. Ja? Obwohl wir uns nicht wollen, obwohl wir Jesus gefallen wollen, wir werden immer wieder auch schuldig. Ja? Und deswegen lehrt Jesus uns beten, im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Nicht nur einmal, sondern 70 mal 7 mal. Also, das ist das eine. Wir werden immer wieder schuldig und brauchen Vergebung. Aber davon unterscheidet Gottes Wort Menschen, die bewusst in Sünde verharren. Auch Christen, die bewusst in Sünde bleiben wollen. Und da spricht Gott ein hartes Urteil über diese Leute. Leute, die in Sünde bewusst verharren wollen, haben keinen Anteil am Reich Gottes. Irrt euch nicht, sagt Paulus. Ich habe es euch gesagt, ich sage es euch nochmal. Ich sage es euch immer wieder, solche Stellen gibt es viele im Neuen Testament, viele. Wo er sagt, irrt euch nicht, ich habe es euch gesagt, ich sage es euch wieder. Ihr könnt nicht mehr so leben wie die Heiden. Und wer das tut, hat keinen Anteil am Reich Gottes. 1. Korinther 7, Galaterbrief und so weiter, Epheserbrief, überall. Viele Stellen. Gott unterscheidet zwischen Menschen, die in Sünde fallen und wieder umkehren, und Menschen, die bewusst in Sünde verharren wollen. Deshalb, es gibt Hoffnung für jeden, der fällt und der schwach ist und sagt, ich brauche Hilfe. Der sagt, ich schaff's nicht, ich brauche Hilfe, tragt einander eure Lasten, helft euch gegenseitig, alles Mögliche gibt's da. Gott weiß sehr wohl, dass wir schwach sind und dass wir Hilfe brauchen, und dass wir manchmal nicht gleich aus den Sachen rauskommen, in denen wir drin sind. Das weiß Gott. Aber dagegen gibt's Menschen, die sagen, ich kann das weiter tun, und die rechtfertigen ihre Sünde. Das ist was anderes. Das ist die zweite Unterscheidung. Die dritte Unterscheidung, die wir auch noch tun müssen, und das ist ganz wichtig für das, was ich jetzt sagen möchte. Heute geht es nicht mehr nur darum, zu beurteilen, was einzelne Menschen tun. Ich rede nicht über Homosexualität in dem Sinn, dass ich beurteilen will, was irgendein homosexueller Mensch macht. Ist das Sünde oder nicht? Das gucken wir zwar an, aber darum geht es nicht mehr nur. Es geht mittlerweile um was anderes. Und ich, soweit ich weiß, ist es das erste Mal in der Kirchengeschichte so, dass weite Teile der Christenheit Homosexualität lehrmäßig rechtfertigt. Das ist noch nie so gewesen. Weite Teile der Christenheit, der sogenannten Christenheit, rechtfertigt heute Homosexualität lehrmäßig. Bisher war es immer so, dass man gesagt hat, okay, da gibt es welche, die sind homosexuell, das ist nicht richtig, aber wir wissen, es ist nicht richtig. Aber heute ist es was anderes. Heute sagt die Kirche, Homosexualität ist okay. Es ist keine Sünde. Es ist eine Form unter vielen und Gott sagt dazu ja. Das ist unsere Zeit. Und ich rede heute nicht nur auf dieser Ebene, dass ich sage, ich möchte wissen, wie beurteile ich das, wenn ich einen Menschen sehe, der homosexuelle Praktiken mal hat in seinem Leben. Ich rede lehrmäßig. Ich sage nicht, es geht mir um die Lehre. Was lehren wir? Was ist richtig in Gottes Augen, was nicht? Das ist das, worüber ich heute reden möchte. Versteht ihr? Weil ich sehe, dass das nicht klar ist. Die Voraussetzung dafür, damit wir das tun können, ist, dass wir zwei Sachen sagen. Gottes Wort ist unsere einzige Grundlage, das ist mal A. Und dass wir ernsthaft danach fragen, was er will. Das ist das Zweite. Es ist die absolute Voraussetzung, dass wir sagen, Herr, wir wollen wissen, was du sagst und wir wollen das tun. Und dann müssen wir anfangen, erstens, wenn wir uns diesem Thema nähern, bei der Schöpfung. Wir fragen einfach danach, wie hat Gott Mann und Frau oder wie hat Gott den Menschen geschaffen? Lasst uns doch mal schauen, wenn ihr damit übereinstimmt, wenn wir alle übereinstimmen, dass das nicht nur ein altes Märchen ist, sondern dass das hier, das ist, wie Gott das Setup gemacht hat. Wisst ihr Setup beim Computer? Setup ist das, wo du drauf drückst und dann läuft das Ding los. Das hier ist die Echse, wie Gott den Menschen geschaffen hat, ihr Computerleute. Und da steht Folgendes, in Genesis 1, Vers 27 steht, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und es geschah so und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Gott schuf den Menschen nach dem Bilde Gottes und er schuf sie als Mann und Frau. Das ist so simpel und das war über Jahrhunderte und Jahrtausende überhaupt keine Frage für alle, die an Gott geglaubt haben. Und es war auch für alle klar, was Gott segnet und was heißt fruchtbar, seid fruchtbar und mehret euch. Mann und Frau sind unterschiedlich. Jeder, der Augen im Kopf hat, weiß, dass Mann und Frau unterschiedlich sind. Nicht nur vom Äußeren, sondern auch vom Inneren, bis in den Chromosomensatz rein. Gott hat das so gemacht. Er hat Mann und Frau unterschiedlich gemacht, mit unterschiedlichen Gaben und er hat sie aufeinander hin, zueinander geschaffen, sich ergänzend, komplementär und sie passen optimal zusammen, auch körperlich. Mann und Frau passen zueinander, sind aufeinander hingeschaffen, verschieden, komplementär, ergänzend. Und wie vermehren sich Menschen? Indem Mann und Frau Geschlechtsverkehr haben. Und Gott sagt, das habe ich geschaffen und das will ich und das segne ich. Das ist sehr gut. Ich segne, dass ihr Geschlechtsverkehr habt, euch vermehrt, dass ihr zusammenpasst und ein Fleisch werdet. Gott hat das geschaffen. Und es gibt heute einen massiven Angriff auf diese simpelste Wahrheit. Und übrigens, das ist das, was der Römerbrief in Kapitel 1, Vers 27 als natürlichen Geschlechtsverkehr bezeichnet. Männer haben den natürlichen Verkehr mit der Frau, steht da. Da steht, sie haben es verlassen, ja, sie haben den natürlichen Verkehr verlassen, aber es wird definiert, was der natürliche Verkehr ist, wird in der Stelle definiert. Römer 1, Vers 27. Da wird gesagt, die Männer haben den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, aber es wird eben definiert. Was ist der natürliche Verkehr? Wird da definiert? Stimmt ihr mir zu? Der natürliche Verkehr des Mannes mit der Frau. Alles, was von dieser Norm abweicht, ist wieder natürlich. Gegen die Natur, die Gott geschaffen hat. Normal ist Sex zwischen Mann und Frau und unnormal und wieder natürlich ist alles, was von dieser Norm abweicht. Dann hat Gott einen Rahmen geschaffen dafür, für natürlichen Sex und das ist die Ehe. Und alles, was nicht innerhalb dieser Ehe stattfindet, sagt Gott auch, nicht okay. Ganz einfach, alles, was außerhalb dieser Ehe stattfindet, nennt Gott mit einem Wort, das heißt Porneia. Und wenn einer von den beiden noch verheiratet war, dann heißt es Meuchäa, das ist Ehebruch. Gib nur die beiden Worte. Und das bezieht sich auf vor, nach, während, keine Ahnung wann, Sex außerhalb der Ehe. Jeder Sex außerhalb der Ehe, auch wenn er natürlich ist, ist in Gottes Augen nicht legal. Okay, das sind die ganz einfachen Dinge, die Gott gesteckt hat. Das ist ganz simpel. Kann jeder ganz einfach verstehen. Kann ich einen Tim erklären, versteht es sofort. Und das war auch das, was die Kirche, sage ich mal, mainstream-mäßig über Jahrtausende gelehrt hat. Homosexualität, jetzt schauen wir uns ein paar Stellen an in der Bibel. Kommt Homosexualität überhaupt vor? Ja, es kommt vor. Es kommt im Neuen Testament vor, kommt im Alten Testament vor und wird klar behandelt mit ganz klaren Aussagen. Das erste Mal, wo Homosexualität vorkommt, wer weiß das? Sodom und Gomorra, genau. Genesis 18, Vers 20. 1. Mose 18, Vers 20. Da steht, dass Gott Abraham besucht und dann nach dem Besuch sagt der Mensch, ich möchte Abraham sagen, was ich vorhabe. Ich kann es ihm nicht verbergen. Und da sagt er im Vers 20, und der Herr sprach, das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, wahrlich, es ist groß, und ihre Sünde, wahrlich, sie ist sehr schwer. Ich will doch hinabgehen und sehen, ob sie ganz nach ihrem Geschrei, das vor mich gekommen ist, getan haben. Und wenn nicht, so will ich es wissen. Ich will, da steht, Gott sagt, ich habe das gehört, also lasst uns nicht ins Detail gehen, das ist sehr, sehr wahnsinnsintensiv menschlich dargestellt, wie Gott dem Abraham begegnet. Ja? Und wie Gott sagt, ich will es ihm sagen und ich habe das vor und ich habe das gehört und ich gehe jetzt gucken, ob das so ist. So, jetzt geht gucken, Gott gucken, ob es so ist. Und was stellt er fest? In Kapitel 19, 5 bis 11. Die Männer in Form von Engeln kommen zu Lot. Und abends passiert Folgendes. Vers 4. Ich lese ab Vers 4, 19, Vers 4. Noch hatten sie sich nicht niedergelegt, da umringten die Männer der Stadt, die Männer von Sodom, das Haus, vom Knaben bis zum Greis, das ganze Volk von allen Enden der Stadt. Also nicht zwei, drei. Die ganze Stadt steht beim Lot vor der Tür. Und was wollen die da bei ihm? Und sie riefen nach Lot und sagten, wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Führe sie zu uns heraus, dass wir sie erkennen. Was heißt erkennen? Das Wort erkennen ist Eins, es gibt zwei Termini in der Bibel für Geschlechtsverkehr. Das eine ist liegen bei jemand, das zweite ist erkennen. Genau, die Männer der Stadt, vom Greis bis zum Alten, alle sagen, gebt uns die Männer raus, wir wollen sie vergewaltigen. Da trat Lot zu ihnen hinaus zum Eingang und schloss die Tür hinter sich zu. Und er sagte, tut doch nichts Böses, meine Brüder. Siehe doch, ich habe zwei Töchter, die keinen Mann erkannt haben. Die will ich euch herausbringen. Tut mit ihnen was Gutes in euren Augen. Also, das macht er deswegen, weil das Gastrecht im Orient sehr hoch ist. Die Gastverpflichtung, nicht deswegen, weil er denkt, meine Töchter sind nichts wert. Bitte, das dürfen wir nicht falsch verstehen. Ja, das ist nicht, weil das irgendwie gerechtfertigt ist vor Gott, überhaupt nicht. Nur diesen Männern tut nichts, denn sie sind nun einmal unter den Schatten meines Daches gekommen. Das ist ganz hoch, das Gastrecht im Orient. Du stehst für das Leben deines Gastes ein, sobald er unter deinem Dach ist. Du bist verantwortlich für den. Aber sie sagten, zurück da! Und sie sagten, da ist einer gekommen, der sich als Fremder hier aufhalten will und will sich schon als Richter aufspielen. Nun wollen wir dir Schlimmeres antun als jenen. Und sie drangen hart ein auf den Mann Lot und machten sich daran, die Tür aufzubrechen. Da streckten die Männer ihre Hand aus und brachten Lot zu sich herein ins Haus und die Tür verschlossen sie. Und dann wisst ihr, dann gab es ein Wunder, dass sie den Eingang nicht mehr gefunden haben. Also, Gott geht nach Sodom und guckt, was da los ist. Weil er sagt, ihre Sünde wiegt sehr schwer. Und was stellt er fest? Es stimmt. Leute, er stellt fest, es stimmt. Und die Bibel zeigt uns hier besonders eine Sache. Und man kann es drehen und wenden, wie man will. Es ist eine Stadt, wo Homosexualität absolut dominant ist. Das ist das, was Gottes Wort hier rausstellt. Und der Judasbrief bestätigt das. Geht mal in Judasbrief. Judasbrief, Kapitel 1, Vers 7, folgende. Judasbrief gibt nur ein Kapitel, Vers 7, da steht, ich fange mal bei Vers 6 an, ja. Und die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat Gott zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter Finsternis verwahrt, wie auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie sie Unzucht trieben und hinter fremdem Fleisch herliefen. Hinter fremdem Fleisch herlaufen. Da streiten sich jetzt die Theologen, was heißt denn das jetzt und wie die Engel. Leute, das ist ganz simpel, das bezieht sich auf das, was in Genesis steht. Das ist nicht irgendwas anderes. Wir brauchen nur vorher lesen, was bei Sodom und Gomorra ist. Hinter fremdem Fleisch herlaufen. Was es bedeutet. Das bezieht sich auf die Homosexualität in Sodom und Gomorra. Bezieht sich darauf und sagt, das ist ein Beispiel des Gerichts. Und Petrus sagt dasselbe. Im Petrusbrief sagt er auch, 2. Petrus 2, Seiten vorher, wenn ihr das aufschlagt. Ja, 2. Petrus 2, Vers 5 bis 10. Ich lese jetzt mal nicht alles. Aber da steht, Vers 6, und wenn er die Städte Sodom und Gomorra einäscherte, zur Zerstörung verurteilte und denen ein Beispiel setzte, die künftig gottlos werden sein würden, und wenn er den gerechten Lot rettete, der von den ausschweifenden Wandeln der Ruchlosen gequält wurde, denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken, so wird deutlich, der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Besonders aber die, die in befleckender Begierde dem Fleisch nachlaufen, Herrschaft verachten und so weiter. Gott hat Sodom und Gomorra als Beispiel für Gericht gesetzt. Wir müssen uns unbedingt das Thema Gericht angucken, weil wir sehen, dass Gott Richter ist, nicht nur am Ende der Zeit, sondern schon in dieser Welt. Und wir haben viele Gerichte in Gottes Wort. In dem ersten Buch Mose 5 Gerichte in den ersten Kapiteln. Gericht über Sünde, Gericht über die ganze Menschheit mit der Flut, Gericht über Babylon, Turmbau zu Babel, ein Gericht, unter dem wir bis heute zu leiden haben, Gericht über Sodom und Gomorra, Gericht, Gott richtet über Sünde. Und Sodom und Gomorra wird im Neuen Testament als Beispiel für Gericht vor unsere Augen gestellt. Und nicht nur da, an vielen Stellen im Alten Testament auch. Amos und so weiter, Jesaja und so weiter. Gut, das ist die erste Stelle und ich habe gleich euch die Parallelstellen gegeben. Jetzt gibt es zwei Stellen im Gesetz des Mose, das sich auch auf Homosexualität bezieht. Das eine ist in Levitikus 18, also 3. Mose Kapitel 18, im Gesetz des Mose. Jetzt könnte man ja sagen, Gesetz des Mose geht uns ja nichts an, oder? Gesetz des Mose geht uns nichts an. Stimmt. Es gibt aber vier Dinge, wo die Apostel sagen, die gehen uns was an. Vier Dinge werden in der Apostelgeschichte genannt, die uns aus dem Gesetz etwas angehen, als Gesetz. Die Apostel sitzen zu Rat und sagen, was sollen wir den Heiden auferlegen? Und sie beschließen diese vier Dinge. Wir und der Heilige Geist haben beschlossen, sagen sie. Diese vier Dinge. Und die sind essentiell. Zwei davon sind dann entscheidend wichtig, wenn wir mit Judengemeinschaft, mit Judenchristen oder Judengemeinschaft haben. Und die anderen beiden sind ganz einfach gültig. Lest nach, Apostelgeschichte 15. Schreiben Sie einen Brief und vier Dinge. Haltet euch fern von Götzenopfer oder Götzendienst, ja, verboten. Zweitens, Blut, Fleisch, in dem das Blut ist, oder erstickt, das ist eigentlich dasselbe, ja. Wenn wir das tun, können wir keine Tischgemeinschaft mit Judenchristen haben. Verboten. Sonst keine Speisegebote, ja. Und viertens, Unzucht. Aber, liebe Leute, nicht Unzucht. Ah ja, genau, Unzucht, aber alles andere, was Bibel im Alten Testament über Unzucht sagt, gilt uns nichts an. Nein, Unzucht ist das ganze Thema. Unzucht, was das Gesetz verhandelt. Das greifen die Apostel raus aus dem ganzen Gesetz des Mose, wo noch viel, 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 viel mehr drin steht. Speisegebote und was du anziehen darfst und was du nicht und was du opfern musst und alles, sagt er, ist für uns nicht interessant. Nur diese vier Dinge haben wir beschlossen, möchten wir den Heidenchristen mitgeben. Nur diese vier Dinge. Und wenn ihr das tut, gehabt ihr euch wohl. So haben die Apostel und der Heilige Geist beschlossen. Wir können doch nicht sagen, das gilt für uns nicht mehr. Und deswegen, das Ganze, was das Alte Testament, das Gesetz über uns auch zu sagen hat, können wir nicht vom Tisch wischen. Abgesehen davon sagt es das Neue Testament sowieso und noch mal viel schärfer dann. Aber nur das als Vorausschickung. Ja. 3. Mose 18, Vers 22. Ihr könnt mal das ganze 3. Mose lesen, was da über Sexualität geschrieben wird. Und da steht, bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt. Ein Gräuel ist es. Bei einem Mann sollst du nicht liegen, das sind natürlich Männer gemeint, ja, nicht Frauen, klar. Bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt. Ein Gräuel ist es. Liegen, habe ich schon gesagt, ist der Terminus technicus für Geschlechtsverkehr. Jetzt kommen manche modernen Exegeten auch in dem Artikel, den du mir gegeben hast, werden verschiedene Kategorien eingeführt, um den Text auszuhebeln. Ich sag's mal so. Ja? Und eine Kategorie, die dann einfach eingeführt wird, ist, da ist ja nur von homosexueller Praxis die Rede, aber nicht von homosexueller Liebe, Prägung oder Orientierung. Es gibt, das sagen Leute, da gibt es einmal homosexuelle Orientierung und dann gibt es homosexuelle Praktik. Und der Text bezieht sich ja nur auf die Praktik und nicht über auf homosexuelle Orientierung. Dagegen, das ist ja viel tiefer und das ist homosexuelle Liebe und so weiter. Aber liebe Leute, ich habe Ulrich Wilkens, das ist ein Bischof gewesen, Nordelbien, der einen sehr guten Artikel geschrieben hat zu dem Thema Homosexualität. Einer der wenigen Bischöfe war Bischof der evangelischen Kirche, die klar Stellung genommen haben. Einer der wenigen. Aber was er geschrieben hat, ist sehr gut. Ich kann euch das als PDF schicken, wenn ihr wollt. Und er sagt zu diesem Argument Folgendes. Gewiss haben zur Zeit des Alten und Neuen Testaments, Zitat, auf Dauer angelegte Lebensbeziehungen zwischen Menschen gleichen Geschlechts, Zitat Ende, wie es sie heute gibt, noch nicht im Blick gestanden. Aber auch in solchen Partnerschaften heute wird doch in der sexuellen Praxis jedenfalls genau das getan, was im alttestamentlichen 3. Mosebuch und im neutestamentlichen Römerbrief konkret benannt wird, nämlich Beischlaf von Männern mit Männern. Diese Sexualakte sind es doch, die Gott als Greuel bzw. als Schande verurteilt. Mit anderen Worten, was soll das? Ja? Nur, dass ihr das einfach mal wisst. Ich weiß, es werden diese Dinge angelegt. Und dann sagt man, da geht es nur um das und da geht es ja, das ist ja was ganz anderes und das hat damit gar nichts zu tun. Nein, es werden diese Praktiken verurteilt und diese Praktiken sind es genau, um die es da geht. In Levitikus 20, also ein Kapitel weiter, Vers 13, da steht Folgendes, also zwei Kapitel weiter in 3. Mose 20, Vers 13, steht, wenn ein Mann bei einem Mann liegt, wie man bei einer Frau liegt, dann haben die beide einen Greuel verübt. Sie haben einen Greuel verübt, das hat er vorher auch schon gesagt. Und Greuel, wenn ihr das Wort studiert im Alten Testament, ist eins der schärfsten Worte, was Gott gebrauchen kann, um zu sagen, das verachte und verabscheue ich. Es gibt kein stärkeres Wort, was Gott benutzt, um zu sagen, das ist was, was ich verabscheue. Studiert es selbst. Und dazu gehören verschiedene Sachen, unter anderem übrigens auch Stolz. Ja? Es geht nicht nur um sexuelle Sünden, es geht auch um Stolz. Also Stolz ist auch etwas, was Gott ein Greuel nennt. Jetzt möchte ich noch ganz kurz wieder was sagen. Hier wird auch an dieser Stelle wieder eine Kategorie eingetragen in Gottes Wort. Und dann wird dagegen geschossen. Das ist übrigens eine beliebte Weise, wie man Sachen aushebeln kann. Du behauptest was über jemand und dann schießt du auf das, was du behauptet hast. Und hier wird jetzt auch eine Kategorie eingeführt in diesem Artikel, den ich da gelesen habe, wo er sagt, Zitat, dieser Theologe sagt, dahinter stehen archaische, quasi religiöse Vorstellungen vom Sperma. Kontakt mit Sperma bedeutet Kontakt mit der Lebensmacht, mit der Macht des Heiligen. Der Kontakt mit ihnen muss rituell geordnet und durch Tabus abgesteckt werden. Und da sagt man, das ist das Denken des Alten Testaments, da geht es nur um Spermakontakt und deswegen, das ist alles archaisches Denken, das können wir irgendwie nicht mehr nachvollziehen. Was hat das mit uns zu tun? Das ist aber nicht die Kategorie, in der Gottes Wort denkt. Spermamagie. Das ist das, was die Völker um Israel herum kennzeichnet. Tempelprostitution, Fruchtbarkeitskulte, Spermamagie, homosexuelle Tempelprostituierte und andere Tempelprostituierte. Guckt in Gottes Wort nach. Schon im 5. Mose wird das verurteilt. Könnt ihr sehen? 5. Mose 18, Vers 9 folgende. Nee, halt, Moment. Wo hab ich's denn? Ja, doch. Nee, 5. Mose 23, 18 und 19. Kann das jemand lesen? 5. Mose 23, 18 und 19. Was sind die Geweihten? Einen Geweihten und eine Geweihte soll es nicht geben. Das sind Tempelprostituierte. In den anderen Völkern. Ja, da waren Frauen, die sich geweiht haben zur Tempelprostitution. Und da wurden diese Fruchtbarkeitskulte ausgeübt für die Astarte. Und da gab es Männer, die waren geweiht und Frauen waren geweiht. Und du konntest in den Tempel gehen und mit denen Sex haben, hast dann Geld dafür gegeben und das ist der Hurenlohn oder der Hundelohn. Hurenlohn für die Frauen, Hundelohn für die Männer. Und Gott sagt, das will ich nicht in meinem Geld. Und dann kommt er noch und will das spenden, das Geld. Das ist ein Gräuel für mich. Ja, und ihr findet an mehreren Stellen auch bei den Propheten, wie die Propheten scharf diese Kulte verurteilen. Ja. Und das ist ständig die Versuchung gewesen, die Kulte waren wahnsinnig stark und Israel hat sich davon abgegrenzt die ganze Zeit und Gottes Wort verurteilt gerade dieses Denken. Deshalb dieses spermamagische Denken ist nicht in Gottes Wort. Das kann ich da eintragen und dann draufschlagen, das ist aber nicht die Wahrheit. Ich möchte es platt sagen, den Vers 13, den versteht jeder Mensch. Jeder Mensch versteht den. Es tut mir leid, er versteht. Es kann ihn jeder verstehen. Wenn ein Mann bei einem Mann liegt, wie man bei einer Frau liegt, dann haben beide ein Gräuel verübt. Könnt ihr diese Stelle verstehen? 3. Mose 20, Vers 13. Hat das was mit Gottes Herzen zu tun? Hat das was mit dem zu tun, wie er Mann und Frau geschaffen hat? Was er als natürlichen Verkehr bezeichnet? Ja, das andere bezeichnet er als natürlich und hier sagt er, das ist ein Gräuel. Ich will damit nicht Homosexuelle jetzt verurteilen, versteht mich. Ich mache einen Unterschied zwischen Menschen und Sünde. Aber die lehrmäßige Ebene ist in dem Volk Gottes nicht mehr klar. Und die müssen wir aufrichten. Jetzt gehen wir zum Römerbrief nochmal zurück ins Neue Testament. Da gibt es auch nochmal ein paar Stellen. Die wichtige Stelle ist Römerbrief Kapitel 1, Vers 26 und 27. Da steht, deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Er nennt es schändliche Leidenschaften. Ja. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt. Und ebenso auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in ihrer Wollust zueinander entbrannt, indem sie Männer mit Männern Schande getrieben haben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Römer 1, 26 und 27. Jetzt kommen da welche und sagen, ja, weibliche Homosexualität kommt in der Bibel nicht vor. Das ist die einzige Stelle. Und da geht es gar nicht um weibliche Homosexualität. Und da wird dann behauptet, da geht es um Sodomie, also um Geschlechtsverkehr mit Tieren. Leute, ich kann lesen und jeder Mensch, der ein bisschen Exegese, also redlich betreibt, sieht, dass das Wort natürlicher Verkehr zweimal vorkommt. Ja? Und es wird definiert an der Stelle, was natürlicher Verkehr ist. Nämlich Mann und Frau. Und dann wird gesagt, die Frauen haben den verlassen und die Männer haben den verlassen. Und eins und eins gibt zwei. Natürlich ist alles, was von natürlichem Verkehr abweicht Unnatürlich. Haben wir gerade schon gesagt. Gehört wegen mir auch Geschlechtsverkehr mit Tieren dazu. Ja. Aber an dieser Stelle hier geht es im Kontext um Homosexualität. Das sieht man einfach. Und erst geht es um die Frauen und dann um die Männer. Ist auch eine Behauptung, die immer gemacht wird, über lesbische Liebe steht nichts. Ich behaupte hier, das steht nicht explizit da, ja, aber steht implizit da. Aus dem Kontext geht es hervor. Und vielleicht ist es noch weiter gefasst wegen mir, ja, aber es wird auf jeden Fall mit angesprochen. Und ich möchte Folgendes dazu sagen. Wir müssen erkennen, dass hier das ganze Thema Homosexualität in den großen Zusammenhang gestellt wird. Nämlich in den Zusammenhang von einer Gesellschaft, die von Gott abgefallen ist. Ein Volk, nicht nur einzelne Menschen, sondern Heidenvölker, ja, Nationen, Völker, Volksgruppen, die sich abgewandt haben von Gott, so fängt das an, und dann gibt es eine Stufe von Gericht, eine Stufe von Verblendung. Und diese Sache ist die zweite Stufe und dann geht es noch tiefer. Ja. Aber das ist Paulus sagt, das ist ein Kennzeichen eines Volkes, das sich von Gott abgewandt hat, wenn Homosexualität zunimmt. Bitte, das sagt Paulus. Es ist ein Kennzeichen eines Volkes, das von Gott abgefallen ist. Und sich weit entfernt hat von der natürlichen Gotteserkenntnis, die jeder haben kann, nämlich Gott ist Schöpfer und ich gebe ihm Ehre und Dank. Sagt Paulus, das kann jeder wissen, der das wissen will. Und das ist wichtig, dass wir das erkennen. Es geht um mehr, auch wenn wir heute über dieses Thema reden. Es geht um mehr. Es geht nicht darum, was ist mit dem Einzelnen. Nicht nur, natürlich, wenn wir den Einzelnen haben, müssen wir den anschauen. Aber es geht um einen gesellschaftlichen Zusammenhang mittlerweile. Und da hat sich was verändert in unserem Land. Und ich lese euch ganz kurz was aus der Wuppertaler Studienbibel vor. Ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen. Kommentar zum Römerbrief. Übrigens, Homosexualität wurde in den Völkern um Israel rum nicht unbedingt negativ beurteilt. Plato lobt die Homosexualität. Und auch andere, ihr habt gesehen, Tempelgeweihte und so weiter. Von den römischen Kaisern heißt es, dass fast alle homosexuell waren. 14 von 15. Auch damals wurden die gesagt haben, nein, wurden damals schon als spießig betrachtet. Schon seit alters her gab es sich das als modern und wies gesunde Kritik als spießbürgerlich zurück, ist ein Satz hier in der Wuppertaler Studienbibel. Ich möchte da was anderes lesen. Paulus bleibt hier also im Gedankenzusammenhang. Das Thema ist nicht an den Haaren herbeigezogen, ging es bei diesen Versen doch um den Abfall vom Schöpfer. Gottes Schöpfung aber ist uns nirgendwo so nah wie am eigenen Leib. Unseren Leib jedoch erfahren wir nicht geschlechtsneutral, sondern im Rahmen männlich-weiblicher Paarung. Damit ist uns unsere sexuelle Bestimmung nicht zur Wahl gestellt. Sie ist nicht auswechselbar, höchstens zerstörbar. In der Homosexualität geschieht Letzteres. Die Instinkte stehen Kopf, die Unordnung der Schöpfung wird beiseite geschoben, die Urform bereichernder Nächstenschaft wird vertan, gemieden und verachtet. Und dadurch wird man zum Symptomträger einer abgefallenen Gesellschaft. Ja. Im Korintherbrief schauen wir noch zwei Stellen an. 1. Korinther 6, Vers 9. 1. Korinther 6, Vers 9. Da steht Folgendes. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber, noch werden das Reich Gottes erben. Das sind manche von euch gewesen. Ja. So, da stehen jetzt zwei Worte. Das eine ist Lustknabe und das andere Knabenschänder. Jetzt müsst ihr ein bisschen griechisch machen. Das Wort, was damit Lustknaben übersetzt wird, das heißt wörtlich Weichliche oder Weichlinge. Malakoi, das sind Weichlinge. Und das ist ein Terminus, womit Menschen bezeichnet werden, die sich Homosexuellen hingeben. Ja, das sind die Malakoi. Die Weichlinge. Und das zweite Wort, was da steht, was hier mit Knabenschänder übersetzt wird, ist total falsch übersetzt. Totaler Unfug. Ja, das Wort kommt zweimal vor im Neuen Testament. Die andere Stelle gucken wir gleich an. Die heißt, das heißt wörtlich, die Arsenokoitai. Ich schreibe es mal auf Deutsch. Arsenokoitai. Koitai. Habt ihr schon mal was von dem Koitus gehört? Ja. Koitai. Das sind die Sexhabenden, die miteinander schlafen. Arseno, die mit Männern schlafen. Heißt das Wort. Das eine sind die Malakoi und das andere die Arsenokoitai. Das eine bezeichnet das eine und das andere das andere. Versteht ihr? Der sprachliche Schlüssel zum NT, wissenschaftliches Werk, also Übersetzung ist dafür, Homosexuelle, das heißt solche, die gleichgeschlechtlichen sexuellen Umgang pflegen. Der erste Ausdruck meint den passiven, der zweite den aktiven Partner. Das bedeutet das, was hier steht. Und Paulus sagt, irrt euch nicht. Er zeigt da auch noch andere. Das sind nicht die einzigen. Er sagt nicht, die bösen Homosexuellen kommen nicht ins Reich Gottes. Das sagt er dann nicht. Er sagt, irrt euch nicht und dann macht er eine Aufzählung. Na? Weder Unzüchtige, Ehebrecher, Götzendiener, Weichlinge, mit Männern schlafen, also Homosexuelle, Diebe, Habsüchtige, Trunkenbolde, Lästerer, Räuber, werden das Reich Gottes erben. Niemand von denen. Und jetzt müssen wir die zweite Unterscheidung machen, die ich am Anfang gesagt habe. Nicht Leute, die das mal gemacht haben und dann Buße getan haben. Leute, die sagen, wir bleiben da drin und rechtfertigen das als Christen. Werden das Reich Gottes nicht erben. Leute, die sagen, ich bin Christ und ich klaue weiter. Leute, die sagen, ich bin Christ und ich rechtfertige meine Drogen, Alkohol, was weiß ich für eine Sucht. Ja? Nicht, ich will da raus und ich kann nicht. Das ist was anderes. Ich will da raus und ich schaff's nicht. Ich will da raus und ich kämpfe und ich brauche Hilfe. Das ist was anderes. Aber jemand, der sagt, nö, ich kann das als Christ. Ich kann rauben, ich kann lästern, ich kann das einfach machen als Christ. Ich kann habsüchtig sein, ich kann ein Dieb sein, ich kann die Ehe brechen, ich kann Götzen dienen. Sagt Gott, nein, irrt euch nicht. Und Homosexuelle stehen da auch. Und da gehören auch noch viel mehr dazu. Lasst uns mal noch weiter schauen. Im 1. Timotheusbrief. Das ist jetzt die letzte Stelle, die wir mal anschauen. 1. Timotheus 1, Vers 10. Da steht wieder dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht, indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Widerspenstige, für Gottlose, für Sünder, für Heillose, für Unheilige, für Vatermörder, für Müttermörder, für Mörder, für Unzüchtige, für Homosexuelle, für Menschenhändler, für Lügner, für Meineidige und wenn etwas anderes der gesunden Lehre entgegensteht, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Hier steht wieder das Wort Arsenoikoitai, wo es bei manchen von euch mit Knabenschänder übersetzt wird. Und das heißt, muss man übersetzen mit Homosexueller. Ich glaube, in der Hoffnung für alle ist es so übersetzt. Das ist die richtige Übersetzung. Und hier heißt es ausdrücklich, dass diese Dinge der gesunden Lehre des Evangeliums entgegenstehen. Ich denke, wenn man redlich schaut, was das Wort Gottes sagt, ist der Befund deutlich. Ich streite nicht ab, dass es alle möglichen Leute gibt, die alles Mögliche andere sagen heutzutage. Alles Mögliche behaupten die, alles Mögliche. Ich glaube, dass das richtig ist, was ich gesagt habe. Bildet euch selbst eure Meinung. Daran schließen sich viele Fragen. Kann man Christ sein und homosexuell? Kann man das? Geht das? Die Antwort ist folgende: Man kann Christ werden, aber man kann nicht in diesen Dingen bleiben. Können homosexuelle Christen werden? Natürlich können die Christen werden. Das Evangelium ist für die. Das ist eine gute Nachricht für sie. Und viele brauchen diese Nachricht und viele wollen diese Nachricht. Und wisst ihr, es ist schlimm in unserem Land, dass heute den wahren Gläubigen verboten wird, Homosexuellen zu helfen, die da raus wollen. Aber das ist die gute Nachricht für Homosexuelle, die manche wollen da raus. Für die ist das überhaupt keine Freiheit und Freude. Die wollen da raus, die merken, dass irgendwas falsch ist und dass es ein Zwang ist und dass es nicht okay ist und sie sind nicht im Frieden. Und die wollen da raus. Und für die ist das Evangelium eine gute Nachricht. Jesus kann ihnen vergeben, er kann sie neu machen und sauber machen, als wäre nie was gewesen. Und natürlich können die Christen werden. Aber was nicht geht, ist, dass sie sagen, ich bin Christ und sie bleiben bewusster drin. Das geht nicht. Können sie in die Gemeinde kommen? Ja, sie können als Gäste, als Menschen, die Hilfe suchen, in die Gemeinde kommen. Aber sie können nicht bewusst darin leben und zur Gemeinde gehören. Unmöglich. Nochmal, dasselbe gilt auch für Ehebrecher und Mörder und Diebe. Die können nicht, man kann nicht weiter Ehe brechen und morden und dieben und alles Mögliche. Sagen, ich bin Christ und ich bleibe da drin und gehöre zur Gemeinde. Das ist unmöglich. Liebt Gott alle Menschen? Gott liebt alle Menschen. Gott liebt auch Homosexuelle. Und ich glaube, Jesus hätte keine Angst gehabt vor Kontakt mit ihnen. Keine Angst vor Kontakt mit Prostituierten. Keine Angst. Er hätte ihnen die gute Botschaft verkündigt. Er hätte sie angenommen, gesagt, es gibt einen Weg für euch. Aber er hätte auch gesagt, geht hin und sündigt nicht mehr. Und Jesus ist unser Vorbild im Umgang mit Homosexuellen. Und ich glaube, es ist keine Liebe, wenn wir ihnen nicht die Wahrheit sagen. Es ist keine Liebe. Wenn wir sie einfach so lassen, das ist keine Liebe. Jesus liebt die Sünder und sucht sie zu retten, aber er sagt auch die Wahrheit. Und wir müssen sehen, unser Verständnis von Liebe muss zulassen, dass es auch Gericht über Sünde gibt. Sonst haben wir nicht das biblische Bild von Liebe. Ich würde einfach gerne beten, offiziell abschließen und dann können wir gerne noch weiter sprechen. Vater im Himmel, ich danke dir für deine guten Pläne, Vater. Du hast nicht irgendwas beschlossen, um uns einzuengen und uns zu berauben, sondern Vater, du hast was geschaffen, wo du sagst, es ist sehr gut. Und Vater, bitte hilf uns, das hochzuhalten in der Welt, die das angreift. Vater, ich möchte dich bitten um deinen Geist für uns und um deinen Mut für jeden von uns, dir nachzufolgen und klar zu sein und auch zu reden, wo wir reden müssen und keine Angst zu haben, das zu tun. Wo wir unseren Mund auftun müssen, wo wir Leserbriefe schreiben müssen, wo wir was sagen müssen, hilf uns, das zu tun. Vater, und wo du uns auch Menschen zeigen willst, die durch dein Evangelium frei werden sollen, wollen wir auch dazu bereit sein, Herr. Und so bete ich, dass du dein Wort segnest und dass du uns segnest heute Abend, dass dein Wort mit uns geht. In Jesu Namen. Amen.